Ich freue mich, euch den nächsten Referenten anzusagen. Es ist Herr Andreas Winter aus Deutschland, der Psychocoach. Irgendwann hat der Bernhard Studer irgendwann so ein Büchlein bestellt, gekauft, oder ich weiß gar nicht mehr, wie er draufgekommen ist. Dann haben wir das gelesen. Ich habe das auf einer Ferienreise habe ich mal gelesen, dass Abnehmen leichter ist als Zunehmen. Und nur der Titel hat mich schon angesprochen. Da habe ich das gelesen. Noch etwas anderes. Da haben wir gedacht, ja, das möchten wir gerne wissen. Wie bringt der Herr Winter seine Klienten heil? Oder macht er etwas anderes? Und das hören wir nun. Ich freue mich, Herr Winter.
Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen heute erzählen, wie kann man denn eigentlich ohne Medikamente heilen? Und ich stelle Ihnen dabei einen Ansatz vor, der sich gar nicht so sehr von dem unterscheidet, was wir hier schon gehört haben. Bei den großartigen Beiträgen meiner Vorredner wurde ich immer kleiner und dachte, oh Gott, die sagen ja schon alles, was ich selber erzählen möchte. Sie werden sehr, sehr viele Dinge hier zum zweiten oder dritten Mal hören. Aber ich glaube, es gibt auch Dinge, die kann man gar nicht oft genug hören. Dazu gehört zum Beispiel diese Unterscheidung, dass wir Menschen eben nicht nur ein Klumpen Fleisch sind. Das ist auch die schulmedizinische Sichtweise. Die behandeln einen Patienten genauso wie einen anderen Patienten und wundern sich dann, dass sie andere Ergebnisse kriegen. So funktionieren bei Schmerzen, meinetwegen, kleine rote Pillen besser als große weiße Pillen, selbst wenn der Wirkstoff und die Dosis des Wirkstoffes völlig identisch sind. Placebo-Effekt nennt man das. Und die Schulmedizin lächelt da immer so ein bisschen drüber und sagt, ja, Placebo-Effekt, bildet man sich halt was ein. Und ich sage, wie Sie auch, Freunde, das liegt daran, dass wir nicht einfach nur ein Körper sind, sondern wir können auch Dingen Bedeutung beimessen. Kleine rote Pillen sind einfach rarer, seltener als große weiße. Wenn Sie ein Grundschulkind bitten, mal mir mal ein paar Tabletten, dann malt es kleine, also mittelgroße weiße Tabletten. Das sind Tabletten. So kleine runde, kleine rote Dragees womöglich, oder Kapseln. Nein, das ist noch nicht angekommen. Das heißt, weil die Dinger einfach besonders sind, wirken sie auch besonders. Wir haben also eine Steuerung. Diese Steuerung können Sie meinetwegen Seele nennen, Sie können die aber auch Psyche nennen. Also die Theologen nennen es Seele, die Mediziner nennen es Psyche, die Philosophen nennen es Geist, die Physiker nennen es morphisches Feld. Und ich habe sogar mal einen indischen Astrologen gefragt, excuse me, what is Prana? Und er sagt, Prana, it's simply the soul. Also das heißt, Prana wird auch verwendet als ein Wort für das, was uns belebt und steuert. Und wie mächtig diese Steuerung ist und das, was sie nicht ignorieren darf, weiß eigentlich jeder. Aber ich möchte es Ihnen mal zeigen. Stellen Sie sich mal bitte für einen Augenblick vor, Sie lägen nachts in Ihrem Bett und schlafen. Und Sie haben einen lebhaften Albtraum. Sie träumen, Ihr Schlafzimmer brennt. Dann werden Sie aufgrund dieses Albtraumes, weil Sie sind mitten im Flammenmeer, aller Wahrscheinlichkeit nach eine erhöhte Herzfrequenz bekommen. vielleicht sogar erhöhten Blutdruck. Ihr Adrenalinspiegel steigt. Sie wälzen sich hin und her und schwitzen. Warum schwitzen Sie denn? Es ist doch gar nicht warm geworden im Schlafzimmer. Nein, das hat mit Wärme auch nichts zu tun. Es reicht, dass Sie denken, es brennt. Und angenommen, jemand, der Sie sehr gerne hat, holt Ihnen zuliebe, weil er Sie da so sieht, heftig atmend, sich hin und her wälzend und schwitzend, holt Ihnen zuliebe einen Arzt. Ein Somatiker, also jemand, der sich mit dem Körper beschäftigt. Und was macht der Arzt? Der macht als erstes mal eine Diagnose. Er sieht Sie und sagt, aha, Tachykardie, Unruhe, Schweißbildung. Ich würde mal sagen, das ist das klinische Vollbild eines Zimmerbrandes. So sieht jemand aus, wenn die Bude brennt. Klarer Fall. Und er gibt Ihnen das somatische Mittel gegen einen Zimmerbrand. Wer kennt das somatische Mittel gegen einen Zimmerbrand? Genau, ein Feuerlöscher. Das heißt, er nimmt den Feuerlöscher und macht ein bisschen Schaum auf die Bettdecke, Schaum auf den Teppich, auf die Möbel und wartet. Was glauben Sie, was passiert mit Ihnen?
Nichts
passiert mit Ihnen. Aber Sie haben einen gut ausgebildeten Arzt mit einem hohen moralischen Anspruch. Der lässt nicht so lange so schnell locker. Der nimmt ein weiteres somatisches Mittel. Und zwar nimmt er eine Spritze mit dem Gegenmittel von Adrenalin. Und diese Spritze haut er ihm direkt in die Herzkammer. Sie werden etwas ruhiger. Gut. Aber irgendwann ist das Zeug abgebaut, derweil sie weiterhin träumen, die Bude brennt. Und sie werden wieder unruhig und schwitzen. Dann greift er zum letzten Mittel, das ein allopathischer, schulmedizinischer Arzt zur Verfügung hat, zum Eingriff. Er nimmt ganz beherzt ein Stück Baumwolltuch und wischt ihnen den Schweiß von der Stirn. So, Operation gelungen. Eines der Symptome ist weg. Sie haben nicht mehr das klinische Vollbild eines Zimmermannes. Wenn Sie dann aber nach ein paar Minuten wieder Schweißbildung haben, dann sagt er, Sie sind nicht therapierbar. Und wir sagen, hallo Freunde, wir brauchen bei psychischen Dingen keinen somatischen Eingriff, sondern einen psychologischen oder meinetwegen energetischen, einen Eingriff in das morphische Feld, in die Seele. Wir brauchen Informationen. Gedanken und Gefühle haben einen Einfluss auf unseren Körper. Und die können uns wirklich krank machen, genau wie ein Computervirus die Festplatte zerstören kann. Mit dem Rechner ist alles in Ordnung. Es ist eine Information, die den Rechner getötet hat. Und dafür braucht man keinen Schraubenzieher. Dafür braucht man Einsen und Nullen. Informationen, unsere Worte sind auch nichts anderes als Einsen und Nullen. Zustand, Nichtzustand. Information. Deswegen nenne ich das, was wir so machen, und Sie sind ja wahrscheinlich alles Fachkollegen, mehr oder weniger, auch im groben Sinne Humaninformatik. Wir programmieren Menschen. Das ist auch keine große Kunst. Das machen alle Eltern, wenn sie sagen, wenn du nicht ordentlich Mathe übst, dann wirst du niemals einen Beruf kriegen. Das war eine Programmierung. Die ist nicht unbedingt zwingend erfolgreich, aber sie hätte eine Chance auf Erfolg. Und deswegen möchte ich Ihnen, nur damit wir einheitlich miteinander sprechen, mal meine Vorstellung präsentieren, was ist eigentlich eine Krankheit? Und so sage ich, eine Krankheit, für die wir also einen Arzt brauchen, ist eine erworbene organische Funktions- physiologischer Ursache, die somatisch therapiert werden kann. Also sprich, für eine Krankheit brauchen wir jemanden, der sich mit dem Körper beschäftigt. Und die Dinge, über die ich hier so sprechen möchte, sind keine Krankheiten. Wenn mir ein Klavier auf den Kopf fällt oder mich ein Bus überfährt, dann brauche ich keinen Andreas Winter, der mir jetzt auch noch was erzählt. Dann brauche ich jemanden, der meine Blutung stoppt, meine gebrochenen Knochen wieder schient und mir vielleicht ein bisschen Glukoselösung gibt oder was auch immer die Jungs so drauf haben. Für alle anderen Dinge sind wir in einem anderen Bereich. Denn zur Bekämpfung aller psychischen und psychosomatischen Symptomursachen bedarf es keiner Medikamente, sondern Informationen. Und wie mächtig solche Informationen sein können, haben Sie gerade bei dem Albtraumbeispiel gemerkt. Da war es auch einigermaßen klar, denn es war bewusst. Wir haben aber natürlich nicht nur unser Bewusstsein, wir haben auch unser Unterbewusstsein, da komme ich gleich noch drauf. Sie sagen, logisch haben wir unser Unterbewusstsein, aber wie in dem Fall der roten und weißen Pillen, wird negiert, dass wir überhaupt sowas haben wie ein morphisches Selbst oder eine Seele. Nochmal ganz kurz weiter. Ich glaube, dass die Psyche eines Menschen tatsächlich einer bestimmten Formel folgt. Algorithmus. Habe ich das genannt? Der Algorithmus der Psyche. Ich glaube, dass die Psyche nach uneingeschränkter Verwirklichung mit dem geringsten möglichen Widerstand strebt. Ich möchte das kurz skizzieren. Ich glaube, dass wir alle, Sie und ich, nicht anders können, als zu versuchen, unsere eigene Absicht möglichst widerstandsfrei zu verwirklichen. Hindert mich etwas an der Verwirklichung meiner Absicht, spüre ich also einen Widerstand, kann ich nicht anders, als auf diesen Widerstand zu reagieren. Und wenn dieser Widerstand nicht durch einen Sachzwang zustande kommt, sondern soziale Umstände hat, dann wird es ernst. Ich spreche mal Deutsch. Wenn ich also meinetwegen ein Kind bin und ich möchte jetzt diese Flasche da haben und ich komme da nicht dran, weil mein Ärmchen ist zu kurz, dann ist das ein Sachumstand. Ich habe zwar eine Grenze meiner Absicht, ist, ich hätte jetzt gerne diese Flasche, aber ich merke, ich komme nicht weiter, ich stoße auf einen Widerstand. Das ist psychisch gesehen noch nicht ganz so tragisch, denn es beeinträchtigt mich nicht in meinem Selbstwert. Ich kann also versuchen, da näher dran zu gehen, um meine Absicht zu erfüllen. Ich kann aber auch schmollen und sagen, gut, dann eben nicht. Ich kann aber auch, keine Ahnung, mir vielleicht einen Kescher nehmen oder ich kann sie einfach auch bitten, darf ich einen Schluck haben, was auch immer. Wenn ich aber sage, darf ich einen Schluck haben und sie sagen, nö, du kriegst meine Flasche nicht, dann ist diese Grenze durch einen sozialen Umstand gezogen worden. Und das tut weh, weil der Algorithmus der Psyche lautet, ich möchte meine Absicht möglichst widerstandsfrei verwirklichen. Und wenn mir die Absicht eines anderen dem im Wege steht, kann ich nicht durch irgendeinen, durch Wissen oder Reife oder Wachstum das überwinden, sondern da steht praktisch jemand und sagt, nö, ich habe Macht über dich. Und das piekst. Wenn jemand also mich kontrolliert, mich dominiert, und damit meine ich nicht mich persönlich, sondern uns alle, ist das eine schlimmere Grenze, als wenn wir zu kurze Ärmchen hätten. Und bereits das Formulieren einer Absicht wird von Ihnen als Widerstand empfunden. Ich möchte es Ihnen zeigen. Wir alle atmen, richtig? Gehe ich mal von aus. So. Aber angenommen, und wir können also davon ausgehen, es ist Ihre Absicht zu atmen. Kein Widerspruch, oder? Angenommen, ich sage Ihnen jetzt, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Dann werden Sie nach spätestens 30 Sekunden ein blaues Auge haben. Hey, warum denn? Ich habe doch nur das gesagt, was Sie ohnehin vorhatten. Genau deswegen. Weil das, was wir verwirklichen wollen, soll unsere Absicht sein und nicht deine Absicht. Und wenn Sie einem Kind sagen, so jetzt geh mal schön ins Bett, es ist 19 Uhr abends, du du schreibst morgen eine Mathematikarbeit, du musst jetzt schön schlafen, dann wird das Kind womöglich genau deswegen überhaupt nicht schön schlafen. Es wird sich denken, blöde Kuh, ich werde ja wohl wissen, wann ich müde werde. Sagen tut ein Kind das nicht, aber spüren. Wir haben also, wenn Sie so wollen, eine Psyche und die versucht, sich selbst zu verwirklichen. Und alles, was uns daran hindert, wird als ganz, ganz böse Falle wahrgenommen. Natürlich nicht immer rational. Wir haben ein Unterbewusstsein. Man kann es ja schlicht lesen, da steht, ca. 3% aller Gedanken sind bewusst. 3%. Das ist also etwa so viel da oben. Das ist unser Bewusstsein. Das hier ist unser Unterbewusstsein und das hier ist der Bereich des Unbewussten. Über den Bereich des Unbewussten möchte ich jetzt heute mal nicht referieren, das klammern wir mal aus, aber das Unterbewusstsein ist auch groß genug, denn es steuert uns wesentlich mehr, als der Verstand es kann. Unser Verstand kann viel, aber vergleichsweise ist das lächerlich, zumal die Aufgabe des Verstandes darin besteht, uns im Innen-Außen abzugleichen. Das heißt, mit dem Verstand können Sie brav sitzen bleiben, selbst wenn Ihnen der Rücken wehtut oder ich Ihnen zu langweilig bin. Obwohl draußen die Sonne scheint, können Sie hier sitzen. Das ist eine Verstandesleistung. Und wenn ich jetzt weggehe und für Sie keine Notwendigkeit mehr besteht, diesen Verstand zu benutzen, dann atmen Sie erstmal auf und setzen sich bequemer hin in der Regel. Das kennen wir alle aus dem Schulunterricht. Wenn ich Sie die ganze Zeit angucke und Ihnen schlaue Sachen erzähle und so weiter, dann machen Sie genau das, was Sie jetzt gerade gemacht haben. Sie konnten uns nicht sehen, weil die Dame in der ersten Reihe sitzt, aber wir blinzeln und nicken. Warum? Weil wir uns jemanden vom Leib halten wollen, der in unsere Absichtsform eindringt. Das kennen Sie alle aus dem Schulunterricht. Ne? Wir sagen, ja, Herr Professor, ja, Herr Lehrer, ja. Und wenn er weg ist, machen wir und wissen gar nicht mehr, was er gesagt hat. Der Verstand kann unsere Bedürfnisse komplett unterdrücken. Dafür ist er da. Den brauchen wir auch. Damit ich mit meinen Bedürfnissen nicht in Ihren Freiraum einbringe, damit ich Ihnen nicht einfach Ihre Wasserflasche klaue, obwohl ich Durst habe, sorgt mein Verstand dafür, dass ich es eben nicht tue. Okay. Ich sage aber so, ich schaffe den Verstand ab. Ich sage Ihnen, benutze ihn dafür, wofür er gemacht ist. Und das Unterbewusstsein, das ist die Instanz, die uns natürlich nicht nur steuert, sondern auf ihre Art steuert. Die nimmt nämlich keine Rücksicht darauf, was die anderen von uns erwarten. Und so können wir also davon ausgehen, dass unsere Symptome unterbewusst konstruiert werden. Wir nehmen also ein Beispiel der Klaustrophobie. Kennen Sie sicherlich. Ne? Es gibt Menschen, die haben Angst in engen Räumen, wie diese Lady da. Ein Fahrstuhl soll das sein. Und man könnte ja meinen, hey, so ein Fahrstuhl ist doch jetzt nicht schlimm. Das können Sie dir ein Leben lang erzählen. Die glaubt Ihnen kein Wort. Und ich möchte Ihnen also gleich verständlich machen, warum Sie mit Medikamenten oder mit gutem Zureden da nicht weiterkommen. Es gibt auch Menschen, die haben Angst vorm Fliegen. Und dann stellt sich die Frage, wieso hat denn jemand Angst vorm Fliegen? Denn wer wirklich mal in einer echten Gefahr durchs Fliegen geraten ist, der ist tot und kann keine Angst mehr vorm Fliegen haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wir können nur Angst vor etwas haben, dessen Schrecken wir bereits kennengelernt haben. Niemand von Ihnen hat zum Beispiel Angst vor Schnirps. Richtig? Wer hat Angst vor Schnirps? Sie können keine Angst vor Schnirps haben, weil Sie gar nicht wissen, was ist das. Wenn ich sage, Schnirps ist das Krokodil hinter Ihnen, dann können Sie vielleicht langsam anfangen, Angst vor Schnirps zu kriegen, aber auch nur, weil wenn Sie eine Vorstellung davon haben, was ist das Krokodil. Und zu Ihnen in den Praxen kommen zum Beispiel Menschen, die haben Angst vor eben Flügen oder vor Fahrstühlen oder sowas. Das heißt, die müssen den Schrecken mal kennengelernt haben. Jetzt kommt mein Ansatz, den ich Ihnen referieren möchte. Ich sage, Angst, das ist der Grundbaustein unserer Symptome und er besteht aus 4 Elementen. Zum einen brauchen wir also mal ein Urtrauma. Wir müssen herausfinden, was ist eigentlich das Schlimme. Wir müssen also etwas erleben, was uns wirklich in Gefahr bringt. Sonst brauchen wir da keine Angst vor zu haben. Natürlich können Sie mit einer gefüllten großen Flasche mir auf den Kopf hauen. Aber deswegen habe ich doch keine Angst vor dieser Flasche. Ich habe auch nicht Angst vor Ihnen. Erst wenn Sie das 3-mal täglich machen, dann fange ich vielleicht an, Angst davor zu kriegen. Wir brauchen dann ein auslösendes Trauma. Das heißt, irgendwie müssen wir auf den Eindruck kommen, das passiert jetzt öfter, was da passiert ist. Und dann muss es eine Befürchtung geben, einen Angstauslöser. Und erst dann kommt unser Symptom. Ich möchte das noch ein bisschen anschaulicher machen. Sie haben hier diesen weißen Balken, das ist die Dauer unseres biologischen Lebens, unser Leben. Wir reden mal nicht so sehr von dem, was danach kommt und von dem, was davor war. Wir gehen erstmal, bleiben erstmal auf der Ebene unseres Lebens. So, ich lebe. Das biologische Leben endet mit dem Tod und es beginnt mit der Zeugung. Nicht mit der Geburt, meine Damen und Herren. Das schreiben Sie sich, falls Sie psychotherapeutisch tätig sind, bitte ganz dick auf Ihren Badezimmerspiegel. Unser Leben beginnt mit der Zeugung. Und es wurde von einigen Vorreferenten auch schon erwähnt, mit der dritten Schwangerschaftswoche beginnt nicht nur unser kleines Herzchen zu schlagen, sondern unsere Nervenzellen registrieren chemische Unterschiede. Dann nennt man diese Nervenzellen noch gar nicht Gehirn. Da fangen die schon an zu denken. Das Registrieren von chemischen Unterschieden beginnt noch bevor Mami weiß, dass sie mit uns schwanger ist. Das heißt, wir sind in ihrem Bauch und kriegen mit, ob sie Alkohol getrunken hat oder raucht oder wütend ist oder schlechten Sex hat oder sich schämt. Je differenzierter wir uns da entwickeln, desto differenzierter bekommen wir auch mit, was da draußen los ist. Und so entstehen viele Dinge, die wir in unserer Praxis in Iserlohn therapieren, bereits im Mutterleib. Nur weil Mutter, bleiben wir mal bei dem Beispiel schlechter Sex, nur weil Mutter mit dem 8. Monat der Schwangerschaft von einem sexuell abstinenten Papa überredet wurde, vielleicht doch noch mal ein bisschen kuschelig zu werden. Sie aber merkt, ist nicht so, wie ich das gerne hätte. Und wenn sie ohnehin dann schon ein paar Vorbehalte hat, aufgrund einer vielleicht sehr prüden Erziehung, dann wird das Kind durch die Nabelschnur nicht nur ihre Sexualhormone mitbekommen, sondern auch die Stresshormone. Und damit ist eine Verknüpfung geschaltet, die da lautet, Sex bedeutet unter Umständen Stress. Und so entsteht dann Jahrzehnte später, wenn das einem männlichen Embryo passiert, unter Umständen der Prostatakrebs. Denn man möchte mit seiner eigenen Sexualität seiner Liebsten ja nicht wieder auf die Nerven fallen. So vernichten wir lieber unsere Sexualität, als die Ablehnung von ihr immer wieder um die Ohren zu bekommen, weil wir in einer Zeit, wo wir noch ganz klein waren, mitbekommen haben, dass Sexualität irgendwie ein Stressauslöser ist. Ich möchte Sie also bitten, wenn Sie therapeutisch tätig sind, betrachten Sie mal das ganze Leben eines Menschen und nicht nur einen kleinen Ausschnitt. So, wir haben also in den ersten 36 Monaten ab Zeugung einen sehr wichtigen Zeitraum. Das ist der Zeitraum, in dem wir kein zeitliches Einordnungsvermögen haben. Wir können weder die Zukunft antizipieren, noch uns an die Vergangenheit erinnern. Alles, was wir erleben, erleben wir als Gegenwart, und zwar als ewige Gegenwart. Das liegt daran, dass wir unser Leben in diesem Zeitraum emotional erleben und nicht rational. Und Gefühle, Emotionen sind immer im Präsens. Wenn ich Sie bitte, erzählen Sie mir doch mal was Lustiges aus Ihrem Leben. werden sie ja, weil sie es mir erzählen, genauso erheitert sein, wie damals, als es passierte. Genauso wie, wenn ich sie bitte, erzählen sie mir doch mal was ganz Trauriges aus ihrem Leben, dann werden sie ja, weil sie es erzählen, irgendwann genauso traurig werden wie damals. Gefühle sind Gegenwart und in diesem Zeitraum hier realisieren wir unser Leben nur im Gefühl. Das heißt, wenn ich mit dem zweiten Lebensjahr meinetwegen, also innerhalb dieses Zeitraums, mir beim Spielen auf dem Spielplatz am Sandkastenrand mein Knie verletze und aufschlage und es blutet, dann weine ich unter Umständen wie am Spieß. Warum? Weil der Schock, der Schmerz und das ungewohnte Blut sind jetzt mein Leben. Und deswegen bin ich auch so verzweifelt. Und wenn dann Mami mit dem Teddybär ankommt und vor meiner Nase herumfuchtelt und sagt, alles wieder gut, dann höre ich sofort auf zu plärren, weil das ist jetzt mein Leben. Der lustige Teddybär und Mami macht Faxen. Wir wundern uns immer darüber, dass Kinder so herzzerreißend schreien können wegen irgendwelchen Kleinigkeiten und mit Kleidern das Gesicht schon wieder lachen können. Das liegt daran, dass sie keine Zeit empfinden können. Zumindest nicht in so großen Kontext. Und wenn ich dann raus bin aus dieser Zeit, meinetwegen im fünften Lebensjahr, und mir dann auf dem Spielplatz am Sandkasten mein Knie aufschlage, dann weine ich nicht mehr so verzweifelt, weil ich weiß, es gibt eine Zukunft. Der Schmerz wird nachlassen. Und ich weiß, es gibt eine Vergangenheit. Das Blut hat mich bislang auch nicht umgebracht. Ich weine nicht mehr so verzweifelt, ich bin aber auch nicht mehr so leicht zu trösten. Wenn dann Mami mit dem Teddybär vor meiner Nase rumfuchtelt und sagt, alles wieder gut, dann denke ich mir insgeheim, toll, du blöde Kuh, veräppel mich nicht, es tut doch trotzdem weh. Das liegt daran, dass ich bis dahin Zeit empfinden kann. Und wenn wir Erwachsenen uns verletzen würden, angenommen, ich würde mir hier an der Kante mein Knie aufschlagen, dann würde ich so gut wie gar kein Aufhebens mehr drum machen. Ich würde sagen, oh, was? Oh, egal, wo war ich stehen geblieben? Das heißt, meine Damen und Herren, Dinge, die uns als Kinder sehr bedrohlich vorkamen, die registrieren wir Erwachsenen gar nicht. Und Dinge, wo wir Erwachsenen sagen, ach, stell dich nicht so an, da ist doch gar nichts. Da glauben wir Kinder unter Umständen, wir wären in Lebensgefahr. Das Tückische ist, das Gehirn merkt sich Gefahren. Der Algorithmus der Psyche lautet, ich will mich möglichst widerstandsfrei verwirklichen und gelingt mir das nicht, fängt mein Prozessor da oben an zu rattern. Ich muss auf diese Grenze reagieren. Dinge, die mich in Gefahr gebracht haben, was auch immer das war, merke ich mir viel deutlicher als Glücksgefühle. Weil ohne Glücksgefühle können wir 100 Jahre alt werden. Es ist nicht schön, aber es würde funktionieren. In Gefahr werden wir keine 5 Minuten alt werden, wenn die Gefahr bestehen bleibt. Und wenn dann also nach einem ursprünglichen Ereignis, meinetwegen die Geburt, die ist nicht lustig für so ein Kind. Aber normalerweise gibt es ein Happy End und alles ist wieder gut. Aber wenn die mal kein Happy End hat, weil sie zum Beispiel eine Steißlage haben oder der Arzt war der Meinung, dass die Herztöne ihm im 7. Monat nicht so ganz gefallen haben, dann wird das Kind nicht nach dieser Anstrengung der Geburt sein Happy End haben. Das heißt, die Erfahrung machen, das, was ich da erlebe, ist ja irgendwie, geht ja wieder gut. Sondern so ein Kind wird dann erstmal untersucht. 5 Millionen Jahre war es ein normaler Reflex, dass eine Mutter ihr Kind selbst in die Hand gebärt und sofort auf den Bauch nimmt. Ist bei Naturvölkern heute noch der Fall. Dauert eine halbe Stunde, dann ist das Kind da. Nur seit einigen Tausenden von Jahren glauben wir, wir wüssten alles besser und mischen uns ein. Das interessiert die Psyche eines Kindes, aber nicht, was wir gerne hätten. Und wenn ein Kind durch irgendeine Sache nicht sofort bei Mami auf dem Bauch landet, wo es riecht, ah, die Chemie kenne ich, das ist mein Zuhause. Und wo es hört, die Stimme kenne ich doch auch, das ist doch mein Zuhause. Normalerweise spricht eine Mutter mit ihrem Kind. Es kommt auch immer darauf an, wie sie spricht. sagt ja nicht, na du blöd Mann, hast mir ganz schön wehgetan. So. Sondern sie sagt, hallo mein Kleines, habe ich es endlich geschafft. Und wie hübsch du bist. Wenn wir sowas also mitkriegen, wissen wir, die Luft ist rein, alles ist gut. Wenn wir sowas aber nicht mitkriegen, weil der Arzt sagt, ganz schnell, sofort erstmal Blutentnahme und so weiter, dann wird ein ohnehin schon erschüttertes Kind jetzt erst recht eins draufkriegen. Nicht nur, dass meine Geburt schon irgendwie lange gedauert hat und schwierig war, jetzt werde ich auch noch gepiekst. Mir wird Blut aus der Kopfvene abgenommen, das ist die nächste Vene. Oder aus dem Fuß vielleicht auch noch. Natürlich tut das auch so ein Baby weh. Und es hört fremde Stimmen, hört fremde Gerüche. Und ich weiß nicht, ob der Geruch von Desinfektionsmittel für so ein Baby unbedingt wirklich antörend ist. Und es schlussfolgert, ich bin hier in einer echten Gefahr. Und merkt sich alles, was damit zusammenhängt. Zu meiner Generation war es noch üblich, dass man Babys an den Füßen hochgehalten hat und ihm Klaps auf den Po gegeben hat, damit es das Fruchtwasser abhustet und atmet. Höhenangst nennt man dann das, was dahinter heraus entsteht. Weil wir wissen ja, kenne ich, Höhe, ätzende Sache. Bedeutet, wenn nach einem ursächlich traumatischen Ereignis irgendwann mal Jahre später ein auslösendes Ereignis kommt, dann wissen wir, eine bereits erlebte Katastrophe kann sich wiederholen. Und in Anbetracht dessen wissen wir auch, sie kann sich ja jederzeit wiederholen. Und wenn so eine Befürchtung dann am Horizont auftaucht und wir denken, oh weh, jetzt könnte es wiederkommen, schnellt zeitgleich mit unserer Befürchtung unser Symptom hoch. Es ist wie eine Wand, die dafür sorgt, dass wir da nicht reingehen. Wir sind ja nicht blöd und stolpern nochmal in so eine Situation. In meinem Buch Heilen ohne Medikamente beschreibe ich einen Fall von einem Mann Mitte 30, der kommt zu mir wegen Klaustrophobie. Harmlose Geschichte. Er kriegt Panik, wenn er in einen Aufzug steigen soll. Aber interessanterweise, er ist seit Neuestem. Jahrelang war es überhaupt kein Problem, in Aufzüge zu gehen. Plötzlich ging das nicht mehr. Er kriegt Herzrasen und Schwitzen und so weiter. Und er geht zu einem klassischen Psychologen und der analysiert so ein bisschen. Und sagt, bringt dann hervor, dass dieser Mensch mit 4 Jahren in so einem Erdhügel verschüttet war. Die Kinder haben auf einer Baustelle in so einem großen Erdhügel sich so eine Räuberhöhle reingegraben. Da haben sie sich drin versteckt. Von außen wurde da so ein Brett vorgemacht, damit man nicht sieht, dass das das Räuberhauptquartier ist. Jetzt war das kein befestigter Stollen, das war ein Loch. Und eines Tages hatte es stark geregnet und die Erde rutschte runter. Und mein Klient und sein Freund hockten also verschüttet in diesem Erdloch. Und er kriegte die helle Panik. Und der Psychologe sagte, sehen Sie, daran lag's. Sie haben mit 4 Jahren da so ein traumatisches Erlebnis gehabt. Und jetzt in Aufzügen befürchten Sie das Gleiche. Enge, gleich Gefahr. Jetzt, wo Sie es wissen, können Sie ja wieder in den Aufzug gehen. Und er ging dann auch wieder in Aufzüge. Aber immer noch mit so einem blöden Gefühl. Und er war darauf angewiesen, mit dem Aufzug zu fahren. Er arbeitete in so einem Bürohaus, wo er 6 Etagen rauf runterfahren muss. Oben ist die Kantine, darunter die Chefin und bla bla. Und er kam dann zu mir und sagte, Winter, du musst mir das mal wegmachen. Ich sage, okay, ich stelle 2 Fragen. Die erste Frage lautet, worin besteht denn für Sie wohl der Unterschied zwischen dem Brett vor dem Eingang und der Erde vor dem Eingang? Zu ist doch zu. Dunkel ist dunkel. Und er sagt, ja, bei dem Brett hätte ich ja jederzeit rausgekommen. Okay. Der Unterschied besteht also darin, dass Sie im Falle der Erde nicht mehr selbst entscheiden können, wie lange Sie da drin verweilen. Er sagt, ja. Ich sage, okay. 2. Frage. Wieso kriegt dann Ihr Freund, der mit Ihnen im Erdloch verschüttet war, nicht ebenfalls Panik? in einer witzig kleinen, einfachen Hypnose. Oder nennst du es Entspannungsübung, Traumreise oder mach mal die Augen zu und denk mal nach und überleg mal, nennst du es, wie sie es wollen. Ich nenne es, sich einfach mal in Ruhe denken lassen. Da fiel ihm ein, dass er im Geburtskanal stecken geblieben ist. Er kam nicht raus bei der Geburt und hatte eine Sauerstoffschuld. Eine Sauerstoffschuld ist eine ziemlich eklige Sache. Wenn ich Sie bitte, halten Sie doch jetzt mal für 70 Sekunden die Luft an. Dann werden Sie ab Sekunde 50 anfangen, mich zu verfluchen und ab Sekunde 60 wären Sie bereit, mir blaues Auge zu machen. Sauerstoffschuld ist keine lustige Sache fürs Gehirn und es reagiert da sofort mit Panik drauf. Jetzt hatte der Kleine also eine Sauerstoffschuld und was passiert? Irgendwann kam er also doch raus und das Licht hat ihn gerettet. Nicht etwa die Hebamme, das war zu differenziert für so ein kleines Babygehirn. Aber der größte Eindruck ist Licht und das geht mir wieder besser. Gut, gemerkt, nach 4 Jahren erlebt er das Gleiche. Wieder eine Situation, in der es vielleicht gefährlich werden könnte, vielleicht enge bedrohlich sein könnte. Und dann kommt die Bedrohung, er kann nicht mehr selber entscheiden, wann er da rauskommt und das Licht würde ihn ja retten. Er kriegt also wieder Panik und zwar aus dem Grunde, dass er genau das Gleiche versucht wie damals. Er versucht einfach zu entfliehen und Luft zu kriegen. So. Und das brachte uns dann zu der Antwort auf die Frage, wieso geht es dir denn heute bei Aufzügen schlecht? Denn 31 Jahre lang passierte erstmal nichts. Er konnte in Aufzüge gehen, rauf und runter fahren. Aber er wurde dann mal eingeladen auf eine Party in einem Hochhaus im 19. Stockwerk. Und er traf sich mit 9 Freunden. Und diese 9 gingen unten in den Aufzug und sagten, komm, wir rücken zusammen, das passt schon, steig mit ein. Und er sagte, nee, ich gehe lieber zu Fuß, ist ja viel gesünder. Von wegen viel gesünder. Er merkte, er kriegt Panik. Er ging 19 Stockwerke hoch und nach der Party ging er 19 Stockwerke wieder runter. Er konnte nicht mehr in den Aufzug gehen. Und in dieser kleinen, einfachen Hypnose habe ich ihn gefragt, was ist denn eigentlich jetzt das Schlimme an dem Auslöser gewesen? Da sagte er, der Aufzug war nur für 8 Personen zugelassen. 9 waren schon drin. Ich wäre der 10. gewesen. Und es geht nicht um eine Etage. Es geht nicht um 2. Es ging um 19 Etagen. Und da haben wir die Befürchtung, dass das, was er da erlebt hat, hier bestätigt wurde, sich wiederholen kann. Und zack! Kommt das Symptom, das Gefühl, nein, da gehe ich nicht rein. Klug, unsere Symptome wollen uns schützen. Und zwar vor Schlimmerem. Das Dumme ist nur, wenn wir diese Wand, dieses Symptom, was auch immer das ist, das kann Prostatakrebs sein, das kann ein Burnout-Syndrom sein, das kann eine Allergie sein, eine Neurodermitis, das kann ein leeres Bankkonto sein, das kann ein fehlender Trauschein sein, den wir längst gerne hätten. Alles unter Beleidigung. Wenn wir das einfach einreißen, mit Zwang, mit Gewalt, mit Medikamenten, und wir dann durch irgendeinen dummen Zufall da doch nochmal reinstolpern, dann wird bei der nächsten Befürchtung unser Symptom einfach nur noch dicker. Unsere Symptome werden schlimmer und stärker, je mehr wir sie bekämpfen. Und zwar in diese Richtung hier. Die Lösung, Reframing nennen wir das, die Lösung ist, das, was hier unterbewusst war, denn wir wissen ja nichts davon, erstmal bewusst zu machen, sodass der Mensch nicht mehr aus der Sichtweise eines Kleinkindes, das keine Zeit kennt, bewerten kann, sondern aus der Sichtweise eines Erwachsenen, der sagen kann, naja, komm, das halte ich aus. Ein Kind kann nicht sagen, das halte ich aus, weil es nimmt es mir ewig, was es da gerade erlebt. Das erstmal bewusst machen und dann schauen, dass die Erkenntnis kommt, ach so, ich wollte mich also gar nicht davor schützen, sondern eigentlich davor, was auch immer da war. Das Gefühl, abgetrieben werden zu müssen, vom Wickeltisch gefallen sein, was auch immer uns da so passiert. Verbrühungen. Und ich habe meinen Kunden gesagt, was ist denn das Schlimmste, das ihnen in einem Aufzug passieren kann? Das Schlimmste ist, dass die Seile reißen und er rauscht in die Tiefe und klatscht auf. Das kann passieren. Es kann auch sein, dass die Türen gar nicht aufgehen und nach einem halben Jahr findet man sein ausgehungertes Skelett. Kann bestimmt auch passieren. Vielleicht kann er auch dann ersticken, das weiß ich nicht. Aber gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht auch passieren kann. Doch wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Die ist so gering, dass sich nicht eine Treppenstufe dafür lohnt und ganz davon ab, wenn er die Treppe geht, kann er ausrutschen, umknicken, sich das Genick brechen und sterben. Es ist also völlig wurscht, was wir tun. Wir werden auf jeden Fall sterben. Es ist völlig egal, ob Sie nun mit Angst leben oder ohne Angst. Sie werden auf jeden Fall eines Tages sterben. Es lohnt sich nicht, Angst zu haben. Denn wenn Sie immer nur hiervor stehen bleiben, damit Sie bloß nicht da landen, dann hätten Sie gleich hier bleiben können. Sie hätten diesen ganzen Weg gar nicht zu gehen brauchen mit abends um 7 ins Bett gehen, sich die Ohren waschen, nicht zu viel Schokolade essen, Mathe und Geschichte üben. Hätten Sie gleich sein lassen, können Sie Ihr Leben sowieso nicht leben. Es lohnt sich nicht. Denn der Algorithmus der Psyche lautet, ich will meine eigene Absicht möglichst widerstandsfrei verwirklichen. Ich möchte da nicht von träumen, ich möchte es verwirklichen, also manifestieren. Sonst macht das Leben keinen Sinn. Und das ist der Grund, warum es diese Symptome gibt. Die schützen uns vor Machtlosigkeit. Unsere Symptome sorgen dafür, dass wir uns vor etwas schützen, was uns in die Machtlosigkeit bringt. Das heißt, wir sind der Gestalter. Wenn sich jemand suizidiert, dann sagt er aus psychischer Sicht damit, Edge, nicht ihr habt mich entmachtet, sondern ich habe meinem Leben ein Ende gesetzt. Und damit lediglich meiner biologischen Existenz, nicht in meinem biologischen Leben und nicht meiner Existenz. Die Psyche interessiert sich überhaupt nicht für unseren Körper. Sie steuert ihn, aber sie ist nicht auf ihn angewiesen, um zu existieren. Die Psyche kann den Körper mühelos töten. Jeder Krebskandidat weiß, wovon ich spreche. Das macht nicht der Körper selber. Das machen wir mit ihm, um Schlimmeres zu verhindern. Wie ich bei dem Beispiel Prostatakrebs gerade schon in so einem Nebensatz erwähnte. Das machen wir nicht aus Langeweile, sondern damit wir nicht wieder entmachtet werden. Es gibt natürlich mehrere Gründe für Krebs. Und man muss sich das im Einzelfall genau angucken. Ich erzähle hier keine Rezepte. Ja? Ich bin auch kein Dogmatiker. Alle möglichen Wege führen nach Rom. Ob Sie nun kinesiologisch arbeiten oder mit Matrix arbeiten oder ob Sie Radionik oder Geisterlo praktizieren oder so machen wie ich, das ist völlig wurscht. Für mich ist nur wichtig, dass Sie ein Symptom möglichst rückfallfrei auflösen. Das ist meine Forderung. Und was passiert, wenn in den ersten 36 Monaten keine als Traumatisierung wahrgenommenen Erlebnisse registriert werden, dann werden Dinge, die danach kommen, zur Kenntnis genommen als dumm gelaufen. Aber nicht so schlimm. Da gibt es ein Beispiel. Und zwar gibt es da ein 3-jähriges Mädchen, dessen Eltern im Sommer ein Planschbecken gefüllt haben. Ein Gummiplanschbecken. Und zwar haben die Eltern abwechselnd heißes und kaltes Wasser eingefüllt. Das Mädchen stand daneben oder irgendwo weiter weg und wartete darauf, dass sein Planschbecken fertig ist. Die Eltern haben sich aber tragischerweise nicht abgesprochen, wer macht jetzt eigentlich das kalte Wasser rein und wer das heiße. Sodass die beide zeitgleich immer abwechselnd heißes Wasser einfüllen. Und irgendwann hatte das Mädchen die Nase voll von Waden und ist einfach ins Planschbecken gesprungen und stand da in siedend heißem Wasser 10 lange Sekunden, bis dass die Mutter es entdeckte und rausholte. Die Füße waren weich gekocht, die Haut fiel in Lappen runter. Die Geschichte hat 2 Happy Ends, meine Damen und Herren. Professor Augustinus Bader, Professor an der Uni Leipzig, Münchner Arzt, hat ein relativ neues Medikament entwickelt, mit dem man den Zellen etwas vorgaukeln kann. Denn er hat beobachtet, dass kleine Wunden schneller verheilen als große Wunden. Und er kann mit einem Gel, das er Salamander nennt, diese Heilung beschleunigen. Vielleicht kennen Sie Salamander, diese Echsen, wenn sie ihren Schwanz festhalten, schmeißen sie ihren Schwanz ab und lassen sich einen neuen Schwanz wachsen. Daher der Name Sala von Heilung, Heil und Manda von Salamander. So, und dieses Baby sollte, nachdem es blitzschnell in die Klinik eingeliefert wurde, in 10 Tagen dann operiert werden, Hautverpflanzung und so weiter. Doch zum Glück kannte dieses junge Pärchen den Professor Bader, hat ihn sofort informiert, er kam dann auch sofort angeflogen. Und als die Ärzte nach 10 Tagen operieren wollten, waren die Füße bereits völlig verheilt. Googeln Sie mal Augustinus Bader, der Wunderheiler. Ich erzähle Ihnen ja auch keine Märchen. Aber das ist gar nicht das, worauf es mir ankommt. Das wirklich Irre an der Geschichte ist, dass dieses Mädchen nach kurzer Zeit einfach wieder mit Anlauf in ihr Planschbecken gehüpft ist. Das wäre nicht möglich, wenn ihr der Unfall ein bisschen früher passiert wäre. Sie war aber bereits nicht 3 Jahre nach Zeugung alt, sondern 3 Jahre alt. Das heißt, sie war raus. Sie hat hier etwas erlebt und hatte da bereits einen kontextuelles Empfinden. Sie wusste nicht, Planschbecken sind grundsätzlich eine Gefahr, sondern sie wusste, dieses Planschbecken war an diesem Tag eine Gefahr. Wir Erwachsenen, sprich wir Menschen mit einem differenzierten Zeitempfinden, können nämlich keine Symptome erzeugen. Wir können keine neue Angst bekommen. Selbst wenn jetzt hier die Decke einstürzen würde, was würden wir dann tun? Würden wir nie wieder in ein Gebäude gehen? Quatsch, wir würden sofort ins nächste Gebäude gehen, ins Krankenhaus. Da kann die Decke aber auch einstürzen. Eine Angst sorgt aber dafür, dass wir gar nicht erst hineingehen in eine solche Situation. All unsere Ängste kommen aus der frühen Kindheit. Sie werden lediglich geweckt durch unsere Befürchtung. Ohne Befürchtung keine Angst. Es mag ja sein, dass der ein oder andere von Ihnen Angst vor Fliegen hat. Jetzt in diesem Augenblick auch? Nein. Warum nicht? Weil Sie keine Befürchtung haben. Würde jemand sagen, okay, ready to take off und das Ding würde beben, dann würden die mit Flugangst plötzlich sagen, was ist denn hier los? Aber erstmal muss es einen Auslöser geben oder Auslöser keine Angst. Und interessanterweise basieren viele Symptome auf dem gleichen Ursprungstrauma. Auch in meinem Heilen ohne Medikamente beschreibe ich einen Fall mit einer 30-jährigen Ärztin, die hat Angst vor Dunkelheit und Angst vor Schlangen und arbeitet aber als Ärztin international. Das heißt, die wird auch öfters mal in Afrika oder in Süd- oder Mittelamerika eingesetzt. Und da Angst vor Schlangen zu haben, ist eine ganz doofe Eigenschaft. Und Angst vor Dunkelheit zu haben, ist auch blöd, weil da wird es ja relativ schnell dunkel. Und im Gespräch erzählte mir sie nur noch so nebenbei, dass sie auch Angst vor Vampiren hat. wenn wir keine Angst vor Schnirks haben können, weil wir den Schrecken von Schnirks nie kennengelernt haben. Wie zum Teufel soll dann eine 30-jährige Ärztin Angst vor Vampiren haben? Sie hat aber Angst vor Vampiren. Also muss sie so etwas schon mal erlebt haben. Diese Frau hat Vampire erlebt? Es mag ja sein, dass in jedem Glockenturm es randvoll ist mit Vampiren. Halte ich mich mal raus. Halte ich es nicht für unmöglich? Mag ja sein. Aber wenn das so wäre, dann wäre es mit Sicherheit schon irgendeinem Biologen gelungen, so ein Viech einzufangen und es auszustopfen und ins Museum zu stellen. Da ich aber noch in keinem Museum der Welt einen ausgestopften Vampir gesehen habe, gehe ich erstmal davon aus, es gibt keine. Die hat aber Angst vor Vampiren. In einer kleinen, runterfahren nennt er das auch, machen wir die Augen zu und denken mal nach, woher kommt das Gefühl, in einer kleinen Hypnose erinnerte sie sich daran, wie sie mit 4 Jahren im elterlichen Wohnzimmer zusammen mit den Eltern einen Vampirfilm gesehen hat. Und sie hat Rotz und Wasser geheult und sich zu Tode geängstigt. Und es war von Roman Polanski die Verfilmung Tanz der Vampire. Und wer den Film kennt, weiß, es ist eine Persiflage auf das Genre. Der ist eigentlich zum Brüllen komisch. Und genau so war es auch. Die Eltern klopften sich vor Lachen auf die Schenkel. Jetzt ist es so, dass ein 4-jähriges Kind noch völlig unreflektiert ist und sich bei bestimmten Dingen an der Reaktion der Eltern orientiert. Das heißt, wenn die Eltern lachen, dann lacht so ein Kind unreflektiert einfach mit, weil es irgendwie davon ausgeht, das ist jetzt hier alles lustig. Die Kleine hat aber nicht gelacht, die hat geweint. Also muss sie angetriggert worden sein. Das heißt, sie hat das, was sie da gesehen hat, vorher schon mal erlebt. Die hat mit 4 Jahren schon genau gewusst, was Vampire bedeuten. Ich frage also weiter. Und bei ihr war es so, die hatte auch eine Geburtskomplikation. Die hatte die Nabelschnur um den Hals. Ist durch Sauerstoffunterversorgung fast gestorben. Und in einer Schockreaktion hat das kleine, noch nicht geborene Kind Stuhl abgesetzt. Das Fruchtwasser färbt sich dadurch grün. Und wenn das dann rauskommt, dann wissen die Ärzte, grünes Fruchtwasser, Alarm, Alarm, das Kind stirbt. Und haben in einem Notkaiserschnitt das Kind geholt. Nabelschnur war wieder entknuddelt, Kind konnte durch die Lungen atmen, alles war gut. Wie registriert ein Kind das? Ein Kind registriert, es ist hier dunkel, irgendwas geht mir an den Hals und ich habe ein verdammtes Problem. Und plötzlich rettet mich das Licht. Alles klar. Also schlafe ich in Zukunft nicht mehr im Dunkeln. Bin ja nicht blöd. Die Frau konnte bis zum 30. Lebensjahr nicht im Dunkeln schlafen. Und so sieht sie irgendwann im Biologieunterricht, Schlangen gehen einem an den Hals. Und die Psyche sagt, kenne ich, hatte ich schon, Schlangen, geh mir damit weg. Und in dem Vampirfilm wurde gezeigt, die gehen einem auch an den Hals, sind aber durch Licht zu vertreiben. Und die Kurze spürte natürlich nicht bewusst, sondern unterbewusst, kenne ich auch. Kommt im Dunkeln, geht einem an den Hals, macht einen tot, aber bei Licht wäre alles wieder gut. Logisch, dass sie Angst vor Vampiren kriegt. Wir sind doch nicht blöd. Wir wollen uns doch schützen vor etwas, das uns schon mal fast den Kopf gekostet hat. Unsere Ängste, unsere Symptome sind niemals so schlimm wie das, was sie vermeiden sollen. Merken, egal mit was die Leute zu euch in die Praxis kommen, es ist immer noch für die leichter zu verkraften als das, was sie mal erlebt haben. Liegt allerdings daran, dass das, was sie erlebt haben, als sie noch ganz klein waren. Und da ist gut wie alles eine Bedrohung. Es sind also praktisch verschiedene Köpfe des gleichen Drachens gewesen. Und als wir das aufgelöst haben, ist diese Frau 2 Tage später im kostarikanischen Dschungel auf eine Nachtwanderung gegangen, hat wie wild Fledermäuse fotografiert und wildlebende Krokodile gefüttert mit Hühnchenfleisch und war sich durchaus bewusst, dass das auch die Schnappen, die irgendwo in den Bäumen hängen müssen, anlockt. War ihr aber scheißegal. Diese Frau ist angstfrei. Ich habe heute noch Kontakt zu ihr, das ist nämlich meine Ex-Frau. Und ich habe eine Stunde gebraucht für die ganzen Sachen. Wir waren im Urlaub in Costa Rica. Und ich sagte, Schatz, übermorgen ist eine Dschungelnachtwanderung. Ich liebe den Dschungel und ich liebe die Nacht. Lass uns das machen. Und ich sage, nein, Andreas, ich gehe da nicht mit. Nein, nein, ich habe Angst vor Schlangen, weißt du doch, und im Dunkeln überhaupt. Und ich sage, okay, kann ich verstehen, aber ich gehe da hin. Und sie sagt, nein, bitte bleib bei mir im Hotel, ich habe Angst. Und ich sage, pass mal auf, Süße. Deine Angst schränkt jetzt gerade mein Leben ein. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, meinen blöden Ex loszuwerden, damit er nicht frei ist. Jetzt kommst du mit deiner Angst und versperrst du dich. Entweder ich therapiere dich jetzt oder ich lasse mich scheiden. Und dann haben sie kurz nachgedacht und so, therapiere mich. So. Und dann sind wir zwei Tage später in den Dschungel und sie hat nicht meine Hand gehalten. Sie hat geknipst und fand das total klasse. Die ist völlig angstfrei. Die ist 1,58 groß und mittlerweile ist sie Chefärztin in einem Gefängniskrankenhaus. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das bedeutet. Völlig angstfrei. Das heißt, alle Köpfe dieses Drachens sind weg. Auch die 5, 6, 7 anderen, die wir gar nicht sehen, sind mit weg, wenn sie gründlich therapieren. Ist das Muster aufgelöst? Deswegen liebe ich das so, was ich so mache. Wenn Sie eine Pfütze auf dem Boden haben, dann ist es ja schön, wenn Sie die wegwischen. Es ist auch prima, wenn Sie das Eimer hinstellen. Aber noch besser wäre es, wenn Sie den Wasserkran abdrehen. Und genau das möchte ich Ihnen vermitteln. Es geht, es ist einfach. Man braucht nur das Verständnis darüber, dass unsere Symptome nicht das Problem sind, sondern das, was man erforderlich gemacht hat. Und das muss etwas in der frühen Kindheit gewesen sein. Es sind die ersten 36 Monate. Danach brauchen Sie gar nicht mehr zu suchen. Das sind alles nur noch Bestätigungen des Traumas. Und natürlich lässt sich Angst verstärken. Wenn Sie immer und immer und immer wieder in solche Situationen reingeraten, dann wird das Symptom natürlich deutlicher. Angst kann Sie wirklich krank machen, aber Angst lässt sich auch auflösen. Ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele schulmedizinische Ärzte, die stolz auf ihren Stand sind unter Ihnen, weil das ist schon eine glatte Beleidigung. Aber es geht schließlich um Menschenleben. Und es werden Milliarden Gelder in die Forschung gesteckt. Da darf man ruhig so ein bisschen mal auch forschen in dem, was wir hier so tun, oder? War doch jetzt nicht wirklich schwierig. Jeder 15-Jährige weiß eben, dass es körperliche Dinge geben muss, und steuerungsbedingte Dinge. Und ich glaube, wir alle sollten nicht so gemein und so zynisch sein, wie ich das jetzt bin, sondern unsere Ärzte mit ins Boot nehmen, denn das sind ja keine bösen Menschen und dumm sind sie auch nicht, die wollen helfen. Die kriegen noch nichts Gescheites an den Universitäten beigebracht. Dafür sind wir dann da. Und ich sage, für die Krankheit, das ist ein bisschen verrutscht, aber ich hoffe, Sie können es sehen, für die Krankheit den Arzt. Ja, wenn ich halbtot auf der Autobahn liege, dann rufe ich lieber so eine wie meine Ex-Frau, als so eine wie mich selber. Aber für die Psyche brauche ich den Humaninformatiker. Und damit haben wir eine Möglichkeit, endlich mal was zu verändern, was uns wie ein Muster gefangen gehalten hat. Da war vorhin die Rede von Menschen, die seit 30 Jahren ein Übergewicht haben. Klar, natürlich, weil das zugrunde liegende Muster ja nicht aufgelöst ist. Ich weiß nicht, Sie alle kennen doch bestimmt die Geschichte vom Ei des Kolumbus. Das habe ich in meinem Buch Ziellos lassen erreichen, glaube ich, geschrieben. Eine schlechte Idee, Sie nach dem Essen zu unterhalten. Ich hoffe, ich überfordere Sie nicht alle. Also Ei des Kolumbus. Christoph Kolumbus schippert nach Amerika, entdeckt den Kontinenten, nimmt ein paar Sklaven, nimmt ein paar Bodenschätze, schippert wieder zurück und lässt sich vom spanischen König ordentlich feiern. So die Sage. Die anderen spanischen Kapitäne sind total neidisch und sagen, Kolumbus, Das ist keine große Sache, was du da gemacht hast. Hätte ich ein ordentliches Schiff gehabt und genug Geld, genug Leute, dass er die auch bekommt. Und Kolumbus ist dann total eingeschnappt und er sagt, ihr großen Mäuler, dann mach doch mal bitte Folgendes. Dann stell doch mal bitte dieses Hühnerei auf die Spitze. Und die probieren, das Ei auf die Spitze zu stellen, das fällt immer wieder um. Immer wieder. Egal wie sehr die probieren, sobald sie es loslassen, wollte es weg. Kolumbus nimmt dann irgendwann das Ei und macht Batsch. Er drückt die Schale ein, er steht. Und die anderen sagen, ja toll, sind doch auch gekonnt. Und er sagt, ich hab's aber gemacht. Und ich erzähle ihm und meinen Kunden daheim auch so immer wieder diese Geschichte, um ihnen klarzumachen, dass wenn sie eine Information nicht haben, die sie aber brauchen, um erfolgreich zu sein, wenn sie nicht wissen, was haben sie eigentlich zu einem Raucher gemacht, dann können sie ihr Leben lang probieren, was sie wollen. Sie können sich Nadeln setzen. Doch sobald sie sich wieder eine Zigarette anzünden, sind sie wieder da, wo sie vorher auch waren. Sie können sich ein Pflaster aufkleben. Sobald sie das abreißen und sich wieder eine Zigarette anzünden, fällt das Ei wieder um. Sie können bei einem Übergewicht eine Diät machen, einem ganzen Diätclub beitreten, wo man sie Woche für Woche, ein ganzes Jahr lang nervt. Doch wenn sie damit aufhören, sind sie wieder da, wo sie vorher auch waren. Wenn sie aber mal ganz grundsätzlich schauen, was steckt da wirklich hinter? Wie geht es denn? Wie werde ich denn wirklich erfolgreich? Dann sind sie in einer Sekunde therapiert. Durch eine Erkenntnis. Nicht durch Disziplin, Training. Durch ein, ach so, so haben sie Fahrradfahren gelernt. In einer einzigen Sekunde haben sie plötzlich gemerkt, wenn sie schnell genug fahren, hilft ihnen die Fliehkraft, die Balance zu halten, seit ich ein Kreisel. Natürlich haben sie das wahrscheinlich, also ich zumindest, nicht reflektiert, aber gespürt haben sie es. Langsam fahren, baut's, schnell fahren, go. So schnell geschieht Therapie. Das heißt nicht, dass ein Krebs innerhalb von einer Sekunde verschwindet oder ein Übergewicht, aber ab dieser Sekunde geht ein neuer Weg los. Vorausgesetzt, sie erwischen diese Sekunde. Das ist das Problem. Ja, es gibt natürlich auch Menschen, denen ist das zu viel oder die trotzen. Das ist der größte Feind des Therapeuten, Trotz. Wenn jemand so sehr erniedrigt wurde in der Kindheit, intellektuell unterschätzt wurde, wenn er immer die Erfahrung macht, die Großen wissen ja alles besser, dann werden die sich auch einen großen Therapeuten suchen, um dem zu zeigen, ey, du kannst mir gar nicht helfen. Das sind dann diese wie nennen wir die, diese Koryphäenkiller. Ja, die wollen einfach nur zeigen, ich bin schlauer als du. Das heißt, wenn sie so einen haben, müssen sie den erstmal auf unterschätzt und verkannt werden therapieren. Und denen das wirklich auch bewusst machen. Okay, aber wir wollen jetzt nicht von den Schwierigkeiten sprechen, sondern von den Chancen. Ich sage also, Ängste lassen sich durch das bloße Bewusstmachen degeneralisieren und Symptome werden damit überflüssig. Und ich habe vorhin dieses Wort hier mal genannt, Reframing. Reframing bedeutet, Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Und das verändert das Gefühl. Da fehlt ein Komma, okay. Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Das heißt, Informationen bekommen, die sie vorher einfach nicht hatten. Ein kleines Beispiel, völlig aus der Luft gegriffen. Angenommen, wir alle sehen jetzt da an der Fensterscheibe ganz plötzlich einen großen, zotteligen Hund, der knurrend voll gegen die Scheibe knallt. Und er sieht gruselig aus, zerzaust, blutig und er hinterlässt auch so eine Blutspur. Ein Auge ist aus der Höhle getreten, ein Zahn fehlt. Dann ist unser erster Impuls, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein Negativurteil. Anderes Viech ist weg und 10 Sekunden später sehen wir, wie der hier hinter den Vorhang herkommt und genau auf sie zukommt. Dann ist der Impuls, den sie haben, erneut. Gehe ich mal davon aus, zotteliges Viech kommt auf sie zu. Doch angenommen, direkt dahinter kommt ein dunkelhäutiger Mann mit einer spanischen Akzente und er sagt, ah, Beppo, Beppo, guter Junge, ha, hast du sie endlich gefunden, Beppo? Und er erklärt ihm, ja, sie waren doch in Barcelona, in dieser Restaurante, in der Straße, und sie haben ihr Kotelett vom Teller verloren. Und Beppo, der aufgehungerte Straßenhund, hat geglaubt, sie hätten ihm das Leben gerettet. Jetzt ist er 6000 Kilometer gegangen, um sie zu suchen und ihnen das zu danken. Dann werden sie, obwohl das nur eine erfundene Geschichte war, doch schon vor rührende Gänsehaut kriegen. Das Viech ist aber immer noch das Gleiche. Aber ihr Urteil fällt anders aus. Und damit fühlen sie sich auch anders. Und wenn sie sich anders fühlen, sind sie wieder entscheidungsfrei. Das ist überhaupt der Grund, warum ich therapiere. Damit man wieder entscheidungsfrei ist. Denn Angst sorgt dafür, dass wir einfach nur stehen bleiben und nichts mehr machen. Bestenfalls vielleicht gehen. Aber ohne Angst. Können wir gehen, können stehen bleiben, können aber auch einen Schritt nach vorne machen. Das Leben macht mit Angst einfach keinen Sinn. Aber wir brauchen unsere Angst sowieso nicht. Sie schützt uns nicht. Und unsere Symptome basieren alle auf Angst. Ob das nun eine Allergie ist oder Neurodermitis oder ein Übergewicht oder Kettenrauchen. Es kommt alles durch dasselbe zustande. Durch frühkindliche Entmachtungserlebnisse. Es sind verschiedene Köpfe eines Drachens und die können auch völlig unterschiedlich aussehen. Ein Raucher zum Beispiel, das habe ich in meinem Buch Nikotin so geschrieben, raucht nicht, weil er sich gerne krank macht oder sowas. Blödsinn. Ein Raucher raucht, weil Rauchen ein Mündigkeitsbeweis ist. Denn Rauchen ist für Kinder verboten, aber in der Pause rauchen die groß. Und wer sich entmündigt fühlt und das Gefühl hat, boah, wann ist endlich Pause, der kriegt plötzlich Lungenschmacht. Die Raucher unter ihnen, denen ich jetzt sage, wir machen noch eine Stunde länger und wir schreiben gleich einen Test, die drehen jetzt gerade durch. Die Nichtraucher, die machen das Gleiche wie die Raucher. Tief durchatmen. Dafür braucht man keine Zigarette. Das geht auch so. Nur der Raucher weiß das nicht. Weil er glaubt, nur mit Zigarette habe ich Pause. Denn ohne Zigarette kommt ja wieder der Lehrer und sagt, träum nicht rum. Kommt wieder Papa und sagt, na, keine Schularbeiten auf, ob, was auch immer. Ein Raucher ist gewohnt, dass man seine Freiheit kassiert. Also verschafft er sich mit der Zigarette mal eben das Gefühl von Mündigkeit. Und das entlastet Wernicke und Bruckner-Zentrum. Und daher kommt auch die Erleichterung zustande. Nicht der Qualm erleichtert einen. Dann müssten die Nichtraucher sich ja auch erleichtert fühlen, wenn wir es euch einatmen. Aber darum handelt mein Vortrag nicht. Will ich nur einfach Hinweise geben, glauben Sie nichts. Untersuchen Sie alles. Die Welt ist voller Irrtümer und die Großkonzerne dieser Welt haben überhaupt kein Interesse daran, dass sie diese Irrtümer aufdecken. Wir sind aber noch nicht fertig. Was habe ich noch? Das Reframing habe ich also skizziert. Die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Sonst kommen zum Beispiel auch Misshandlungsopfer, sehr viele, Vergewaltigungsopfer. Und wenn Sie mit einer kleinen Traumreise so ein Vergewaltigungsopfer, das völlig maskulinisiert aussieht, Orgasmusblockaden hat, natürlich keine harmonischen heterosexuellen Partnerschaften eingehen kann, wenn Sie das in die Lage des Täters versetzen, gedanklich, und das geht, und dass diese Frau, wir sind von einer Frau, mal nachempfinden lassen, wie ist der Täter eigentlich aufgewachsen? Was hat ihn eigentlich zu einem Täter werden lassen? Wenn die das dann spürt, was ihn zum Täter werden lassen hat, dann spürt sie, dass sie selbst kein Opfer mehr ist. Das ist noch ein viel ärmeres Schwein. Der hat immer auf die Finger gekriegt, wenn er an seinen Genitalien rumgespielt hat. Der hat eine sehr prüde, vielleicht missverstandene katholisch-orthodoxe Erziehung um die Ohren bekommen. Der hat das Gefühl, allein weil du eine Sexualität hast, bist du ein Verbrecher. Damit ist der Wunsch nach Sexualität ja nicht automatisch weg. Hat jetzt aber Angst vor starken Frauen, weil die können ihn ja wieder entmachten. Und so sucht er sich dann eine schwache, subjektiv empfunden scheinbar schwache Frau. So, und wenn das so ein ehemaliges Opfer erstmal auf dem Schirm hat, dann weiß sie, da muss ich mich jetzt nicht gegen schützen, indem ich maskulin auswähle oder sonst was. Das, die ganze Gestalt verändert sich. So ein Speckgürtel, der vorher die Genitalzone unempfindlich oder unattraktiv, so hofft man zumindest, gemacht hat, der verschwindet dann. Die Figur wird wieder femininer. Und die haben dann auch wieder mehr Spaß von, sich die Haare länger wachsen zu lassen, sich femininer zu kleiden. Und interessanterweise, und das kriegen sie nicht mit dem Trick hin, ist die Orgasmusfähigkeit dann wieder repariert. Allein durch so ein Reframing, durch das Erkennen von Informationen, die man vorher nicht hatte, verändert sich das Empfinden, verändert sich das Empfinden, verändert sich das Verhalten und der Weg ist wieder frei. Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die Sie dann Ihren Kunden immer stellen müssen. Ich sage deswegen zu den Leuten, die zu mir kommen, übrigens nicht Patient, weil die sind nicht krank. Es sind Kunden. Die Frage ist, was ist das Schlimmste, das Ihnen denn passieren kann, wenn das Symptom weg wäre? Das Allerschlimmste ist eben sowas wie, der Aufzug geht kaputt oder ich werde erneut vergewaltigt oder was auch immer. Klar, das kann ja passieren. Aber auch hier kann die Decke einstürzen. Kann. Hier kann auch der Bühnenboden einstürzen. Dann fangen Sie zwar zu lachen, aber meine Beine sind gebrochen. Trotzdem nehme ich es in Kauf. Ich nehme in Kauf, dass ich mir die Beine breche. Warum? Weil ich da ja etwas für kriege. Nämlich Ihre Aufmerksamkeit. Das ist mir offenbar wichtiger als reine Beine. Das klingt vielleicht ein bisschen gaga, es ist aber so. Wir kommen nicht umhin, als ständig abzuwägen, was muss ich zahlen und was kriege ich dafür, was muss ich in Kauf nehmen und welchen Erfolg bekomme ich da drumherum. Und die Antwort ist eigentlich immer die gleiche. In Kauf nehmen müssen wir die totale Machtlosigkeit. Aber je mehr wir uns selbst entmachten, desto näher kommt das Ganze. Es lohnt sich also nicht. Und auch das wurde in einem der früheren Beiträge schon geliefert. Wenn wir uns mit dem Verstand, mit unserer Kontrolle um etwas kümmern, dann blockieren wir uns damit. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Es ist jetzt so eine Art Zwischenpause, weil Sie schlafen ja gleich ein hier. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ich habe auch gegessen. Aber ich habe einen Kaffee getrunken. Und Sie auch? Okay. Also Beispiel. Neues Thema. Warum Kontrolle schön und gut ist, aber Selbstvertrauen tausendmal besser, sehen Sie daran, dass wenn Sie mir sagen, Winter, geh mal einfach über die Bühne in einem Streifen von 35 cm Breite und meinetwegen 40 Meter Länge. Angenommen, Sie legen mir so ein langes Brett hin. Dann sage ich, ja, meinetwegen, wenn Sie mich darum bitten, dann mache ich das. So, und dann gehe ich halt. Ist ja keine große Sache. So, okay, alles klar. Und Sie sagen, toll Winter, das hast du gut gemacht. Dann legen wir das Brett jetzt mal woanders hin und du gehst nochmal drüber. Und angenommen, Sie legen das Brett jetzt dahin und sagen, geh einfach nochmal drüber. Dann werde ich in Anbetracht dieses Abgrundes hier nicht mehr mit meinem Selbstvertrauen dahergehen, sondern mit meinem Verstand. Ich möchte ja alles richtig machen, weil ich könnte ja sterben. Das heißt, ich versuche, mit Bereichen meines Gehirns meine Balance zu halten, die aber gar nicht für die Balance da sind. Weiß Ihr Verstand denn, wie man die Balance hält? Weiß unser Verstand, in welcher Reihenfolge wir welche Muskeln ansprechen müssen? Weiß unser Verstand, in welcher Reihenfolge wir welche Zehen benutzen müssen? Weiß unser Verstand, dass wir sogar die Kiefermuskulatur brauchen, um die Balance zu halten? Bei den Leuten, denen in Stalingrad die Zehen abgefroren sind, sah man, dass nach einiger Zeit deren Backenzähne abgeschliffen waren. Die fehlenden Zehen wurden durch Verkrampfungen hier im Kieferbereich wieder kompensiert. Aber selbst wenn unser Verstand das weiß, nützt uns das was? Nö! Wir können mit dem Verstand noch nicht einmal die Balance halten. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich alles richtig machen will, werde ich mich damit beschäftigen, bloß nichts falsch zu machen. Und was passiert, wenn Sie Ihren Großrechner mit einem Ziel füttern? Der fängt um das Ziel zu erreichen. Ich will also nichts falsch machen, falsch machen, falsch machen, falsch. Ah, ich werde sterben. Nicht, weil ich nicht über ein Brett gehen kann, sondern weil ich mein Gehirn mit ganz anderen Sachen beauftrage. Würden Sie mir die Augen verbinden, dann würde ich mit geschlossenen Augen, mit verbundenen Augen über so eine Schlucht gehen, weil meine Augen verbunden sind. Deswegen ist Selbstvertrauen viel, viel wichtiger als Kontrolle. Wir hatten vorhin die Folie mit dem Schüler bei der Prüfung, der sich darum kümmert, oh, ich könnte ja versagen. Was kriegt er? Versagen. Kümmert sich ein Schüler nur darum, die nächsten paar Stunden totzuschlagen und irgendwas zu schreiben, was sinnvoll ist, dann kriegt er das. Das ist keine Theorie. Meine Damen und Herren, in meinem Buch Ziel loslassen erreichen, habe ich genau das beschrieben. Meine Abiturprüfung, meine Abiturklausuren habe ich genau so gemacht. Ich habe gedacht, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich wiederholen muss. Aber wenn ich irgendetwas schreibe, was einigermaßen sinnvoll ist, habe ich eine Chance, durchzukommen. Das reicht mir doch. Also habe ich mich in eine Selbsthypnose runtergefahren und habe 4 Stunden lang einfach geschrieben. Ohne Toilettenpause, ohne Frühstückspause, einfach geschrieben. Und ich war ein nicht besonders guter Schüler. Aber ich habe keine schlechte Note. Keine 6, keine 5, keine 4, keine 3. Ich habe bei 3 Klassenarbeiten 2 Zeilen und eine 1. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich es gemacht habe. Ich weiß, aber mein Gehirn kann nichts vergessen, doch wenn ich es unter Angst setze, passiert da oben gar nichts. Ohne Angst können wir alles. Mit Angst gar nichts. Und fokussieren Sie sich also auf Ihre Risiken, bekommen Sie Risiken. Fokussieren Sie sich auf Ihre Chancen, bekommen Sie Ihre Chancen, Ihren Erfolg. Die da kümmern sich überhaupt nicht drum, was passieren könnte. Die gucken nämlich nach vorne. Nach da gucken die. Und der Rest kann sich dann um das da kümmern. Kümmere ich mich darum, was passiert denn wohl, wenn ich mich bei meinem Chef über den Bürostuhl beschwere, der mir schon meinen 3. Bandscheibenvorfall gemacht hat, dann bleibe ich die ganze Zeit in dem Ärger und kriege neben meinem Bandscheibenvorfall womöglich auch noch ein Magengeschwür. Kümmere ich mich um den Erfolg meiner Firma, dann kann es sein, dass ich sage, hör mal Chef, ich habe eine gute Idee. Der Bürostuhl aus dem Jahr 1965, den schmeißen wir mal weg und du kaufst mir für 1000 Euro einen schönen neuen Bürostuhl. Dann werde ich weniger Rückenprobleme haben, ich fühle mich von dir ernster genommen, ich fühle mich motivierter, werde nicht so schnell einen Krankenschein machen und werde sogar durch diese Geste, die dich 1000 Euro kostet, dir eher mal wieder freiwillig Leistungen, die du gar nicht bezahlen könntest, erbringen. Ein kluger Chef fängt an zu rechnen und sagt, 10.000 Euro durch Krankenscheine, Unzufriedenheit, Sabotage und Verdienstausfälle, okay, gegen 1.000 Euro Investition, die ich auch steuerlich geltend machen kann. Das rechnet sich. Ein anderer Chef, der schmeißt sie raus, aber dann seien sie froh, dass er es tut, weil für so einen Idioten brauchen sie nicht zu arbeiten. Wenn jemand riskiert, dass sie krank werden, dann arbeiten sie lieber für jemand anders. Die Welt ist groß genug. Nochmal zum Thema Laufen. Wir haben ja hier zwei so reizende Kinder. Die haben uns allen etwas voraus. Die wissen noch nicht, dass es irgendwelche Grenzen gibt. Die haben vielleicht auch einen Pieks vom Onkel Doktor gekriegt, aber angenommen, das war erst nachdem das Happy End kam, dann wissen die, der Pieks ist zwar nicht schön, aber er ist nicht im großen Zusammenhang der Traumatisierung zu sehen. Diese Kinder werden laufen lernen. Ich habe ja gesagt, der Verstand kann es nicht. Sie kennen vielleicht diese Sage von Caspar Hauser. Caspar Hauser ist 18. Jahrhundert, glaube ich, ein im Wald ausgesetzter adeliger Erbe. Der sollte halt nicht erben, man wollte ihn aber auch nicht unbedingt töten. Man wollte ihn so passiv töten, hat dieses Baby im Wald ausgesetzte Caspar Hauser, geriet aber an eine säugende Wolfsmutter und hat... Man fand ihn dann, als er so 14, 15 ungefähr war, hat von den Wölfen gelernt, ein Wolf zu sein. Der konnte so ein bisschen heulen und grollen und der lief auch sehr schnell auf allen Vieren, der konnte nicht aufrecht gehen. Und er benahm sich bei Tisch allerdings auch wie ein Wolf. Okay, aber das Interessante ist eben dabei, die beiden Kinder, die wir hier haben, die werden in ein paar Monaten ganz einfach irgendetwas sehen, dabei die auf dem Boden krabbeln, sehen und denken, oh, da will ich hin. Egal wie, aber so schnell wie möglich. Und werden sich irgendwo hochziehen und darauf zugehen und riskieren dabei ihr Leben. Die könnten sich das Genick brechen. Tun die aber nicht. Warum nicht? Weil wir denen gezeigt haben, mit unserer Unrennerei, gehen ist das Einfachste der Welt. Bieten wir der Psyche ein offenes Türchen. Geht die Psyche da durch. Das ist ja das Problem. Ziehen Sie bei Ihrem Bankautomaten Kontoauszüge und da steht auf Seite 1 Gutschrift vom Finanzamt. 10.000 Franken. Dann werden Sie in Anbetracht dieses Kontoauszugs denken, schön, das ist doch mal gut. Bisschen Urlaub machen oder eine neue Stereoanlage oder was auch immer. Die 10.000 Franken sind ausgegeben. Und wenn dann auf Seite 2 steht, Rückbuchung wegen Irrtum, minus 10.000 Franken. Wieso? Ist doch nichts passiert? Doch. Erst gab es grünes Licht und dann wieder rotes. Die Psyche lässt sich das nicht gefallen. Wir wollen unsere eigene Absicht möglichst widerstandsfrei verwirklichen. Und sobald wir eine Absicht formulieren, wollen wir keinen Widerstand mehr. Und je mehr wir unsere Kinder bremsen und sagen, Vorsicht, das kannst du noch nicht, das darfst du nicht, dazu bist du noch zu klein, na, das macht man aber nicht, das geht aber nicht, desto entwicklungsgehemmter werden die und entwickeln bestenfalls, wenn sie nicht total eingeschüchtert sind, ein hohes Maß an Intelligenz, um irgendwelche Grenzen, soziale Grenzen zu überwinden. Solche Leute landen dann irgendwann im Gefängnis. Es gibt aber auch noch andere Beispiele. In meinem ganz neuen Buch Zu viel Erziehung schadet, das kommt jetzt im November raus, da habe ich sehr viele Beispiele von Kindern, die gefördert werden. Ein Beispiel, das da nicht drin steht, ist ein französisches Biologen-Ehepärchen, das in Kenia arbeitet. Und die haben einen kleinen Jungen. Und dieser Junge hat von klein auf schon immer mit den Tieren da in Kenia, hat in der Natur gespielt, mit Spinnen, auch mit, was weiß ich, irgendwelchen kleinen Löwen oder sowas. Aber am liebsten hat er halt mit Salamander gespielt. Und haben wir vorhin schon von gesprochen, wenn sie Salamander festhalten am Schwanz, schmeißt er den Schwanz ab, rennt weg, Schwanz wächst nach. Dieser Junge hat im Alter von 4 Jahren bei einem Unfall sein linkes vorderes Zeigefingerglied verloren. Und dieses Stückchen Zeigefinger ist ganz normal mit Sandknochen nachgewachsen. Der Junge weiß, wo das geht. Er hat es bei den Salamandern ja die ganze Zeit so erlebt. Deswegen möchte ich Sie bitten, fördern Sie Ihre Kinder. Die passen schon auf sich auf. Natürlich sollen Sie die nicht in Gefahr bringen. Aber so eine blöde heiße Herdplatte ist jetzt auch wirklich nicht das Schlimmste. Sondern, ja, das macht man nicht. Das ist viel schlimmer. Schlimmer als eine heiße Herdplatte ist Ablehnung. Ganz bestimmt. Und wenn wir unsere Kinder also fördern, dann sind die sehr effektiv. Dieser Hightech-Roboter hier, jahrelange Entwicklung, viele Millionen Euro Arbeit, kann, da sind die Entwickler ganz stolz drauf, gehen. Wow, wow, er kann gehen. Da lacht sich der Junge drüber kaputt. Es ist aber tatsächlich ein mechanisches Wunder, die Balance zu halten, bergauf, bergab, um Kurven und um Hindernisse herum zu gehen. Und das machen ihre Kleinen in wenigen Monaten und wissen noch nicht mal, wie sie es machen, ist ihnen aber auch egal. Hauptsache, sie kommen an die bunten Sachen auf dem Wohnzimmertisch oder an Mama, die da gerade in der Küche steht oder sowas. Wir Menschen sind unglaubliche Wunderwerke. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir gehören wahrscheinlich zu den intelligentesten Wesen auf dieser Erde. mag sein, dass Delfine und Heuschreckenschwärme noch intelligenter sind als wir. Aber wir haben die 10 Finger. Wir sind definitiv die Mächtigsten. Wir können alles. Und wir behandeln uns immer wie kleine Vollidioten. Das macht man nicht, das darfst du nicht. Und damit bremsen wir uns so sehr aus, dass wir dann eines Tages uns einfallen lassen, wie kann ich dem entgehen? Und so kriege ich lieber einen Bandscheibenvorfall und ein Magengeschwür, als von meinem Chef ein erneutes, das macht man nicht, das darfst du nicht, ich habe dich nicht mehr lieb zu riskieren, weil mich das ja an meinen Papa erinnert, der das mit mir auch schon gemacht hat. Oder meine Mama, die versucht hat, mich abzutreiben oder sonst was. Deswegen sage ich immer, guckt euch die vorgeburtliche Zeit an. Da findet ihr viele Erklärungen für die Muster im Erwachsenenalter. Ich habe jetzt noch ein paar Beispiele, ganz kurz nur. Da gibt es in dem Buch eine Geschichte von einem Raucher, der hat aus dem Grunde geraucht, weil er väterliche Ablehnung fürchtete. Ein Feuerwehrmann. Sonntige Schlüsselbund, also Beruf Feuerwehrmann, kommt von mir in die Praxis, hat sonntige Schlüsselbund. Und was sagt der sonntige Schlüsselbund? Ich bin wichtig, ich bin kompetent, ich werde gebraucht und ich habe Prokura. Das war ihm offenbar wichtig. Gut. Und ich frage ihn, wann rauchen Sie denn so am meisten? Er rauchte 40 Zigaretten und er sagt, am meisten raucht er in der Bereitschaftszeit. Das heißt, wenn er da im Gruppenraum sitzt und nichts anderes kann als Fernsehen gucken, dann raucht er einer nach anderen. Wir sind relativ schnell darauf gekommen, dass immer wenn er als Junge da einfach nur so rumsaß, gab es Ärger von Papa. Hast du nichts zu tun? Hilf mal deiner Mutter in der Küche? Hast du deine Schularbeiten schon gemacht? Dann zeig ich mal her, Freundchen. Diese Ablehnung war so schlimm für ihn, dass er ihr entgehen wollte. Und rauchen bedeutet ja, ich sitze doch gar nicht in Forderung, ich rauche doch, guck doch mal. Ich mache mal eben Pause und ja, so, das ist also ein doppeltes Symbol. Einerseits kann ich ja zeigen, ich tue was, andererseits habe ich die Erlaubnis, mal eben nichts zu tun. Also ich sage immer, das beste Gegenmittel gegen eine Zigarette ist der Mittelfinger. Dem müssen Sie Ihrem schlechten Gewissen zeigen. Das ist kein Witz, das ist vielleicht ein bisschen vulgär ausgedrückt, aber es funktioniert hervorragend. Mut ersetzt Symptome. Weiteres Beispiel. Migräne bezeichne ich persönlich als Perfektionistenkrankheit. Ich hatte mal, das Beispiel steht da in dem Buch, ein Freund, wie ich, Musiker, und wir waren beide noch piepenjung, wir waren schon ein bisschen angetrunken in der Kneipe, und er erzählte mir von Migräne. Ich wusste überhaupt nicht, was Migräne war. Ich war damals 23. Und ich sage, hey, Migräne, was ist denn das? Und er so, oh, hör das auf. Ziehende Kopfschmerzen und du kannst kein Licht mehr sehen und du willst eigentlich nur noch sterben. Ich sage, mein Gott, das hast du, das ist ja grauenhaft. Er sagt, ja, das ist so schlimm, dass er einmal mit seiner Band bei einem Wettbewerb, wo es um einen Plattenvertrag ging, nicht teilnehmen konnte. Und ich sage, das geht ja gar nicht. Als Amateurmusiker, also, zwar nur im Rollstuhl. Und er sagt, naja, so schlimm war es auch wieder nicht, weil die Band war scheiße. Wir hätten sowieso nicht den ersten Platz gemacht. Aha. Symptomen gewinnen, was? Ich sage, deine Migräne hat dich vor dem Scheitern bewahrt. Das Gefühl zu scheitern. Woher kennst du das? Und dann erzählte er mir von seinem Vater, der von ihm erwartete, gefälligst immer der Erste zu sein, weil er selber gerne geworden wäre, aber nicht kannte, nicht konnte. Also hat er seinen Sohn missbraucht. Du rennst jetzt das Rennen, was ich verloren habe, damit ich endlich doch den Pokal kriege. Wir missbrauchen unsere Kinder, um das zu merken, durch unsere Erwartungen. Wie ich ihm das reflektiert habe, hat er noch ein bisschen gebraucht, aber dann konnte er doch seinem Vater verzeihen und ab da war er frei von Migräne-Schüben. Migräne in einer Kneipe kuriert, heißt das Kapitel. Kommen wir zum Beispiel Übergewicht. Da gibt es ein Mädchen, die war eine junge Frau, die war sehr bruschikos und sehr stämmig. Nicht fett, sondern stämmig. Der Unterschied ist vom Gefühl her klar, glaube ich, ne? Und es stellte sich relativ schnell raus, die hatte einfach einen unglaublichen Gewinn dadurch, dass sie ein Ersatzsohn für ihren Vater war. Der hat sich total auf ein Kind gefreut endlich kriege ich eine neue Chance für mein verfuschtes Leben. So eine ähnliche Geschichte wie bei meinem Migränefreund. Jetzt kommt da leider nur so ein doofes Mädchen. Was soll ich denn mit Mädchen? Ich brauche einen Jungen. Mit dem kann ich mich identifizieren. Mist. Aber man nimmt ja, was man kriegen kann. Also beschäftigt sich Papa ganz viel mit dem Mädchen. Und was macht das Mädchen? Es guckt sich von einem Mann ab, wie ein Mensch wohl ist. Das ist dummerweise die falsche Quelle, liebe Eltern. Und sie wird immer maskuliner. Und der feminine Pol, damit kriegt man keine Punkte. Und daher auch das Übergewicht.
Stark!
Alexandra wollte Alexander sein. Als sie das im Kopf reframed haben, aufgelöst haben, als sie sich von ihrem Vater getrennt hat in Gedanken, emotional, als es also kein Vater mehr war, sondern nur noch ein Mann, der ihr sogar noch ein bisschen leid tun kann, weil er stachel aus dem Fleisch und sie nahm ab. Ich habe gerade mit Freuden von Frau Schruder gehört, dass dieses Buch bei ihrem guten Anklang bekommt, findet und ich glaube, es sind alle Exemplare verkauft, die ich eigentlich nicht sie geschleppt habe aus Deutschland. Das war eine Plackerei, kann ich Ihnen sagen. Ich war echt nass geschwitzt. Ich wollte noch mehr Bücher mitbringen, aber dann hätte ich meine Zahnbürste zu Hause lassen müssen. Da ist jedenfalls ein Beispiel und das heißt lieber Diabetiker als Sexversager. Und da geht es um so einen schwabbligen Mann, Mitte 40 war er, und der ist in die Bedrängnis gekommen. Also er hatte eine sehr dominierende Mutter, eine sehr starke Mutter, und er ist in die Bedrängnis gekommen, leider mit der Dorfschönheit zusammenzukommen. Die Frau, auf die alle scharf waren, und er kriegt sie. Das setzt ihn so unter Erwartungsdruck, dass er in der ersten Nacht keine Erektion bekam. Erwartungsdruck ist das beste Verhütungsmittel der Welt. Jedenfalls, er wollte alles richtig machen, so wie bei dem Beispiel mit dem Brett, alles richtig machen wollen, mit Disziplin sorgt dafür, dass gar nichts passiert. Und diese Schmach war für ihn so groß, dass er danach zunahm. Bis dahin war er noch, galt er noch als schlank. Und in so einer ganz einfachen kleinen Hypnose kam er dann irgendwann um die Ecke, dass er mal gehört hat, dass man von einem Übergewicht ein Diabetes kriegen kann. Mag sein, dass das so ist. Mag auch sein, dass es Vampire gibt. Und dass man von einem Diabetes impotent wird. Und da hat er die Erklärung für sein Versagen. Nicht etwa, weil er ein Trottel ist. Nicht etwa, weil er kein Mann ist. Nein, guck doch mal hier. Deswegen bin ich impotent. Die Psyche schützt sich mit einem Symptom vor etwas, was uns noch schlimmer erscheint. Versagen. Denn seine Mutter, für die er immer stark sein musste, die ihm vorgelebt hat, Junge, stark sein, das gehört euch. Die kann er nicht enttäuschen. Dann wird er von seiner Mutter abgelehnt. Also kann er Mutter, Symbol, starke Freundin, auch nicht enttäuschen. Also braucht er eine Ausrede. Und die Psyche hat ihm die Ausrede geliefert. Dass das natürlich Quatsch ist, steht auf einem anderen Zettel. Aber er hat es geglaubt. Er war ja noch nicht mal Diabetiker. Er hat nur gehofft, dass er sich damit ausreden kann. Noch ein Beispiel. Herzinfarkt aus Einsamkeit. Ganz kurz auch nur. Da kommt eine Frau zu mir, möchte aufhören zu rauchen. Mitte 60. Wir reden nur ein bisschen über das soziale Umfeld, über die Biografie, über die Ehe. Und sie sagt, mein Mann und ich, wir haben uns arrangiert. Aha, das klingt ja mal leidenschaftlich. Ich sage, was ist denn da los bei Ihnen? Mein Mann hat ein eigenes Schlafzimmer und wir haben uns arrangiert. Ich sage, was meinen Sie denn damit? Also die reden nicht miteinander, die schlafen nicht miteinander, die wohnen unter einem Dach, okay. Er ist Autohändler, sehr vermögend, groß, übergewichtig. Und sie gibt sein Geld aus. Aus Rache, wie mir schien. Und die Sache war die, sie kriegte Nacht für Nacht, am Anfang seltener, hinterher öfter, Angina Pectoris Anfälle. Hand aufs Herz, war kräftig. Und weckte dann natürlich ihren Mann, als sie noch im gemeinsamen Schlafzimmer hatten. Wach auf, Liebling, wach auf. Und was macht er? Am Anfang sagt er, oh Gott, und Schatz, was soll ich tun? Und nimm doch mal deine Medikamente. Ist jetzt gut? Danke. Im Laufe der Zeit merkte er, seine Hilfestellung bringt nicht wirklich viel. Weil sie kriegt immer wieder ihre Herzanfälle, sodass sie dazu übergegangen ist, den Notarzt zu rufen. Da meine Frau mit der Herzinfarkt ist. Sie sagt, der hat mich einfach abtransportieren lassen. Die Männer unter uns denken, ja, um Gottes Willen, beim Herzinfarkt, was soll das auf uns machen? Derweil die Frauen von ihnen unter ihnen wahrscheinlich denken, du Idiot. Sie sagt, irgendwann hat sie ihn gar nicht mehr geweckt, sondern sich wie ein geprügelter Hund in die Küche geschlichen, wo sie dann an ihrem Tisch saß und es irgendwie ausgestanden hat, kaltschweißig, und hat sich dann zurück ins Bett geschlichen. Okay, jetzt kommt der Psychocoach und sagt, wenn dein Mann groß ist, übergewichtig ist, Autohändler ist und dich so behandelt, ist er ein sehr young gepolter Mann. Also sehr extrem Yin-Yang maskulin. Und was macht so ein Mann? Er will ja nicht trösten, er will lösen. Es gibt einen ganz grundsätzlichen Unterschied in der Denke zwischen Männern und Frauen. Männer denken ergebnisorientiert und Frauen denken prozessorientiert. Man kann das doch überwinden, das schon. Aber grundsätzlich sind wir erstmal so gepolt. Und prozessorientiert wollte diese Frau also dem Mann zeigen, dass ihr Herz nicht mehr versorgt wird. Derweil er das Gefühl hat, hör mal Schätzchen, ich gehe den ganzen Tag arbeiten, ich bin groß und stark, ich habe dir ein Haus gebaut, ich kaufe dir Pelz mit Schmuck und Reisen. Was willst du denn noch von mir? Ja, vielleicht das Gefühl, dass du mich liebst. Er hat sein Paket abgeliefert, doch es wurde gar nicht geöffnet. Sie sagt, ich will was ganz anderes von dir. Aber sie hat es leider nicht gesagt, sondern gezeigt. Und die Sprache versteht leider der Mann nicht. Wenn Sie als Katze mit einem Hund sprechen wollen, dann müssen Sie bellen und nicht miauen. Ich habe Sie in einer Hypnose in die Lage gebracht, sich mal in Ihren Mann hineinzuversetzen, zu spüren, wie er sich als kleiner Junge gefühlt haben muss, unter diesem Druck. Stark sein, hart sein, hat den Krieg noch, Kriegswende noch miterlebt, materiell zu schaffen, Haus bauen, dann ist alles gut. Da hat sie erstmal kapiert, wie viele Tonnen Liebesbeweise sie gekriegt hat von diesem hilflosen, völlig jankverpulten Mann. Und die alle in die Mülltonne geschmissen hat, weil der Liebesbeweis, weil sie wollte ja Schutz und Liebe, warum heiratet eine Frau so einen Bären? Sie wurde Schutz und Liebe. Das hat sie nicht bekommen. Ich habe sie sprechen lassen wie ihr Mann, sich erinnern lassen wie ihr Mann. Das geht alles in Hypnose. Die Tiefe wird, eine Stimme wird dann tiefer und erzählt dann, ach, die jammert doch immer nur und so. Und dann habe ich sie mit diesem Wissen wieder zurückverwandelt. Rund 2 Monate später hörte ich von der Kundin, dass sie mit ihrem Mann im Urlaub war. Aber eben nicht wie sonst Jahr für Jahr in irgendeiner Luxushotelanlage, wo er sich in die Ecke verkrümelt und sie sich in die Ecke. Nein, die haben sich ein Wohnmobil gemietet und sind 2 Wochen lang durch Europa gefahren und hatten sich ganz viel zu erzählen. Herzinfarkt aus Einsamkeit. Ich glaube nicht, dass sie nochmal einen kriegt, weil sie weiß jetzt, wie sie ihn erreichen kann. Weil er hat ja nichts anderes versucht als ihr Liebe zu geben. Noch ein Fall mit Herzinfarkt. Diesmal war es die böse Mutter, die ihrem Jungen immer wieder gesagt hat, sei stark. Ich glaube, der Vater war gestorben. Ich kenne meine eigenen Bücher nicht auswendig. Aber ich meine, das war so, der Vater ist gestorben und der war das Erstgeborene und war damit praktisch eine Art Ersatz-Ehemann und stand unter einem totalen Druck und hat sich so viel Kram auf die Schultern geladen, dass er nicht nur immer dicker wurde, sondern auch immer mehr gesoffen hat. Und irgendwann hat er einen Herzinfarkt gekriegt und das war schon sein zweiter, der sich dann rausstellte. Den ersten hat er glatt verdrängt. Hat er überhaupt nicht wirklich registriert, hat nur gemerkt, es geht ihm wohl nicht gut ein paar Tage lang. Und dann konnten wir das auch auflösen. Infolgedessen hat er sofort aufgehört zu trinken. Er brauchte sich nicht mehr sein Broca-Zentrum, sein Wernicke-Zentrum, mit dem wir registrieren, was wir müssen, zu betäuben. Er hat echten Frieden mit seiner Mutter gefunden. Und ich meine, wir reden ja nur mit unseren Kunden. Wir machen nichts anderes. So ein Gespräch dauert 4 Stunden und mit ein bisschen Glück reicht das bereits. In einigen Fällen brauchen wir noch ein zweites Gespräch, in seltenen Fällen vielleicht noch ein drittes. Und wenn jemand mir sagt, ich war schon ganz viel in Psychotherapie, ich habe 40 Termine Psychotherapie hinter mir, dann denke ich mal, wenn jemand 40 Mal zu mir kommt, dann ist der Mann schließlich mindestens reif für die Präsidentschaftskandidatur. Sie können sehr schnell Dinge aus dem Keller räumen, Sie müssen allerdings natürlich grünes Licht kriegen von Ihrem Kunden und der muss auch eine Vorstellung davon bekommen, dass er wirklich sein Leben riskieren muss. Er muss etwas riskieren, wenn er kein Symptom mehr haben will. Letztes Beispiel, dann lasse ich Sie auch endlich in Ruhe. Chronisch pleite wegen eines Schuldgefühls. Ein Beispiel aus meinem Business Coaching Buch Ziele loslassen erreichen. Da ist ein Junge, der kriegt von den Eltern gesagt, leiste was, dann kriegst du auch Geld. So ist das in der Welt der Erwachsenen. Wer arbeitet, kriegt Geld. Irgendwann räumt er mal sein Zimmer auf, für sich oder so, und die Tante kommt zu Besuch und gibt ihm 5 D-Mark. Das ist nach heutigem Wert 5 Euro, also 7 Franken oder irgendwie 6 Franken, 50, was noch mehr, keine Ahnung. Eine Menge Geld jedenfalls für so einen Kleinen. Und er kriegt auch regelmäßig Taschengeld. Und er kann damit überhaupt nicht klar. Einerseits muss ich für Geld hart arbeiten, andererseits kriege ich sehr viel unverdienterweise. Ja, was denn jetzt? Und so macht er einen Job als Finanzberater. Interessanterweise Finanzberater. Guckt euch immer die Berufe eurer Kunden an. Die sind sehr aufschlussreich. Es gibt einen riesen Unterschied, ob jemand Polizist ist oder Rechtsanwalt oder Krankenschwester oder sonst was. Da zeigen die euch, an welcher Baustelle die arbeiten. Und er war einmal pleite. Das Geld, was in diese Tasche reinfloss, floss aus der raus. Kurzes Ende der Geschichte, weil er es für unverdient gehalten hat. Er hat ja gar nicht hart genug dafür gearbeitet. Und als er das dann irgendwann auf dem Schirm hatte, da konnte er es verändern. Und dann blieb auch endlich mal Geld an ihm ein bisschen kleben. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen damit zeigen, dass unsere Symptome eigentlich sehr intelligent sind und sehr präzise vor etwas schützen sollen, was aber auch nur deswegen so schlimm war, weil wir noch ganz, ganz klein waren, als wir den Schrecken kennengelernt haben. Wenn wir immer wieder angetriggert werden, das heißt immer wieder eine Befürchtung haben, werden unsere Symptome irgendwann ganz, ganz schlimm, können uns sogar töten, aber haben wir im Kopf durch bloßes Umdenken die Gefahr gebannt, verschwindet das Symptom. Das geht sehr, sehr schnell. Es ist erlernbar. Es ist sehr beeindruckend. Und ich glaube, dass Sie alle, die hier sitzen und sich für sowas interessieren, auch gebraucht werden in dieser Welt. Egal wie oft man innerlich schon Scheiterhaufen für Sie angezündet hat, machen Sie weiter. Sie werden gebraucht. Danke. Thank you.